Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Bundesrepublik, die hat die DDR ja völkerrechtlich nie anerkannt, auch nicht im Rahmen der sogenannten Entspannungspolitik. Das ging auch gar nicht, denn es hätte dem Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz widersprochen. Und deshalb hatte die BRD auch nie eine Botschaft in der DDR, sondern nur eine ständige Vertretung. Die USA haben das anders gemacht, die haben die DDR anerkannt, das war 1974 und deshalb hat es auch eine US-Botschaft in Ost-Berlin gegeben. Ja, und die dümpelte dann nach 74 so vor sich hin im Windschatten von Weißem Haus und von Kreml bis zum Jahr 84. Das war nämlich ein Wendepunkt für zehntausende Menschen in der DDR. Und dieser Wendepunkt, der begann eben in der US-Botschaft in Ost-Berlin. Nana Brink hat Menschen getroffen, die damals im Zentrum dieser Ereignisse standen. Zum Beispiel den letzten Botschafter der USA in Ost-Berlin.
Erinnern Sie sich noch, wie das hier ausgesehen hat?
Oh ja, natürlich. Sehen Sie dann auch in dieser Ecke, wo der Bus ist, war ein OP. Observation Post. Um in der Ecke da war auch noch eine. Und dieses Haus hat die Stasi auch. Eine Südfrüchte unten. Und oben haben sie dann elektronische Überwachung von uns.
Und da war der zentrale Eingang, nicht?
Zentraler Eingang war hier.
Ein nasser Novembertag 2019. James D. Bindenagel steht vor einer Baustelle in Berlin-Mitte in der Neustädtischen Kirchstraße 4. Von dem alten Haus steht nur noch die stuckverzierte Fassade und die goldfarbene Metalleingangstür. Ein breites Grinsen geht über das Gesicht des ehemaligen Diplomaten. Vor genau 30 Jahren ist er jeden Tag durch diese Tür gegangen, als stellvertretender Botschafter der USA in der DDR. Der Kontakt zu den Menschen in Ost-Berlin ist damals, und Bindenagel sucht nach einer diplomatischen Antwort.
Das war distanziert, würde ich besser sagen, nicht so mehr eingefeindet.
Ex-Vizebotschafter Bindenagel lacht. Als er in den 80er Jahren nach Ost-Berlin kommt, sagt sein Chef, wir sind ruhig und spielen Tennis. Um die Ecke wird die große Politik gemacht, in der herrschaftlichen Botschaft der Sowjetunion unter den Linden. Die amerikanische Botschaft verfügt gerade mal über 2 Dutzend Mitarbeiter.
Sowjets war wichtig. Es war Kalten Krieg. Die waren nur der SBZ, sowjetische Besatzungszone. Ja, okay. Wir saßen da noch mit diese komischen Leute. In der DSED. Persönlich war das auch ein Stiefkind des Westens. Ja.
Allerdings wird das Stiefkind plötzlich auffällig, sehr zum Ärger Washingtons und der komischen Leute von der SED. Denn die Botschaft unterhält eine Bibliothek, die auch den DDR-Bürgern offen steht. Was wenige wissen, aber einige nutzen, nicht unbedingt, um englische Zeitungen zu lesen. Am 20. Januar 1984 betreten 6 DDR-Bürger die US-Botschaft in Ost-Berlin. Sie gehen in die Bibliothek, stellen eine Reiseschreibmaschine auf den Tisch und tippen einen Brief an den amerikanischen Präsidenten, in dem sie um Asyl bitten.
Ja, es war schon eine abwegige Idee, auch für uns. Wir wollten eine spektakuläre Aktion machen, in der wir nicht beballert unser Leben riskieren. Also was weiß ich, jetzt über die Mauer springen oder irgend so etwas. Wir sind reingegangen und haben gesagt, wir gehen hier nicht mehr raus. Wir treten in Hungerstreik. Und verlassen die Botschaft auch nicht zu Fuß.
Jörg Heikal ist einer der 6 Botschaftsbesetzer. Heute lebt der 57-Jährige als Fotograf in Köln. An seinem Küchentisch lässt er die Ereignisse von damals Revue passieren.
Und zwar sind wir alle 6 in Zweiergruppen auf unterschiedlichen Wege zur Botschaft gegangen. Und da bin ich am Brandenburger Tor vorbeigelaufen, um zur Botschaft zu kommen. Und da bin ich da vorbeigekommen und dann habe ich wirklich ganz selten in meinem Leben habe ich so Gebete gesprochen, ja. Dann habe ich so ein Gebet gesprochen, lieber Gott, lass mich irgendwie am Ende des Tages oder am Ende dieser harten Zeit, die jetzt vor mir liegt, am Ende auf der anderen Seite stehen hier von diesem Tor, ja. Das war krass, ne? Das war wirklich ein sehr bewusster Moment. Ja, das war klar, dass wir alles hinter uns gelassen haben. Also vorher schon hatten wir gesagt, okay, das ist der radikalste Schritt, den wir gehen. Wenn wir jetzt da reingehen, dann gibt es kein Zurück mehr, ja.
Heikal schüttelt den Kopf und nippt an seinem Tee. Wahnsinnige Zeit. Unwirklich. Heute. Als junger Mann sitzt er vor seiner Botschaftsbesetzung 2 Jahre wegen Republikflucht im Gefängnis. Sein Vater, ein Stasi-Offizier, bespitzelt den eigenen Sohn. Nach seiner Entlassung trifft Haykal in Ost-Berlin Gesinnungsgenossen.
Und so wussten wir, es gab also Fälle von Asyl, weil die Botschaft selber ist ein exterritoriales Gelände des Landes. Dort gilt auch das Landesrecht, dort genau an diesem Grundstück, wo die Botschaft steht. Trick war, als wir auf die Botschaft kamen und wir haben dann gesagt, wir bleiben jetzt hier drin, wir gehen hier nicht raus, haben die zu uns gesagt, wir können nicht hier drin bleiben, wir können sie jetzt auch nicht rausschmeißen.
Die US-Amerikaner trifft die Besetzung völlig unvorbereitet. Jörg Haykal lehnt sich zurück, dreht seinen grauen Zopf und muss lachen, wenn er daran zurückdenkt.
Aber die Amerikaner, die waren sehr, sehr freundlich, als wir dort drin waren. So, was nehmen sich denn die Knirpse heraus oder so, ja, hier bei den Amerikanern auf der Botschaft hier so aufzutreten, ja. Oder es war eben die Perspektive, die wir hatten als Ostberliner, so auf Amerikaner zu schauen, ja. Es war in irgendeiner Form friedfertig, lustig und ernst zu nehmen gleichzeitig.
Während die sechs in der US-Botschaft ausharren, dreht sich draußen das diplomatische Karussell. Wolfgang Vogel, Honecker-Vertrauter und DDR-Unterhändler in Sachen Häftlingsfreikauf wird eingeschaltet. Hans-Otto Bräutigam, Chef der ständigen Vertretung in West-Berlin, kommt zu Besuch. Es werden Angebote gemacht. Ihr geht nach Hause und dürft in ein paar Wochen ausreisen. Die Botschaftsflüchtlinge lehnen ab.
Ja, es wurde 18 Uhr, also kein Mitarbeiter war mehr da. Nur noch in Militäruniform, es wurde Licht ausgeschaltet, so ist nur noch so der Gang beleuchtet, ja. Und dort wurde es dann 19, 20 Uhr und wir waren in der Botschaft drin. Kurz vorher kam noch Peter Merseburger vorbei, auch mit so einem Aufnahmegerät und sagte, hey Jungs, habt ihr euch das gut überlegt? Das wird eine harte Nummer. Wenn die Botschaft schließt, werden die euch vor die Tür setzen. Haben wir gesagt, uns setzen die nicht vor die Tür, ne?
Peter Merseburger, ARD-Korrespondent in Ost-Berlin, berichtet noch am gleichen Tag. Und Botschafter James Bindenagel bekommt Anrufe aus Washington.
Was können wir machen? Wir sind nicht hier so einzumischen auf der Straße. Ein Diplomat hat zwei Aufgaben. Sein einziges Land auch hier in einem fremden Land auch zu erklären und umgekehrt das fremde Land in der unseren zu erklären.
Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Noch am Sonntag, nur zwei Tage später, hebt sich für die sechs Botschaftsflüchtlinge der Schlagbaum in Richtung West-Berlin. Ihre kühne Aktion im Januar 1984 löst eine Kettenreaktion aus. Bis zum Sommer werden die westlichen Botschaften des Warschauer Paktes immer wieder besetzt. Dann beruhigt sich die Lage, vorerst. Die US-Botschaft fällt wieder in ihren Dornröschenschlaf. Die Bibliothek bleibt weiterhin offen. Und wird für manchen DDR-Bürger, wie den damals 15-jährigen Marco Bertram aus Berlin-Mahlsdorf, eine Art Ersatzheimat.